So, guten Morgen, fangen wir an. Willkommen zur Vorlesung zur Physik der kompakten Sterne. Das letzte Mal hatten wir uns schon angefangen, mit der Zustandsgleichung für Neutronensterne in den äußeren Hüllen zu beschäftigen, haben da entsprechend Korrekturen mitgenommen, haben gesehen, das ist ein Gitter erstmal. Und ab irgendeiner Stelle werden dann die Kerne, die das Gitter bilden, immer neutronenreicher. Jetzt gehen wir weiter, heute gehen wir weiter in die Tiefe des Neutronensterns. Gucken uns das Ende der Kruste an und dann noch den Kernbereich von Neutronensternen. Ich mache mal hier zu. Waren denn noch Fragen zur letzten Vorlesung? Kommentare? Nicht? Gut. So, also Neutronensternstruktur. Nochmal Zusammenfassung, also bei einer Massendichte weniger als ungefähr 10 hoch 4 Gramm. Da haben wir eben Atome vorliegen. Das bildet die Atmosphäre eines Neutronensterns, dann eine Dichte, die dann kleiner gleich ist, 10 hoch 7 Gramm pro Kubikzentimeter. Da haben wir dann ein Gitter vorliegen, Gitter aus. Und dann, wenn man im Beta-Gleichgewicht ist, dann wäre das hauptsächlich der Kern, der am stabilsten ist, also aus 56 Eisen plus ein Elektronengas, was außen herum schwirrt. Ja, das heißt immer zwischen dem Dichtbereich. Und dann bei höheren Dichten werden die Kerne jetzt neutronenreicher. Da hatten wir ja gesehen, dass dann das energetisch günstiger wird, eben dann Elektronen und Protonen verbinden zu Neutronen, wird also dann aus dem Eisengitter wird dann entsprechend ein Gitter, was neutronenreicher ist. Und dann haben wir also Dichten von bis 4 mal 10 hoch 11 Gramm pro Kubikzentimeter. Da haben wir dann eben neutronenreiche Kerne. Im Gitter. Plus Elektronengas. Ja, die Sache war einfach die, dass das elektronenchemische Potenzial erhöht sich eben, wenn wir eben die Dichte erhöhen. Hier erreichen wir also, das elektronenchemische Potenzial liegt im Rahmen eben der Neutronen-Separationsenergie der Kerne. Das heißt, es wird energetisch günstiger, einfach das ganze Neutronen umzuwandeln. Und die neutronenreichen Kerne können nicht zerfallen in Protonen und Elektronen, weil die ganzen Fermi-Level von den Protonen und Elektronen aufgefüllt sind. Ist Pauli geblockt, ja, können nicht zerfallen. Normalerweise im Labor sind die in Bruchteilen von Sekunden zerfallen. Aber diese neutronenreichen Kerne kann man studieren, zum Beispiel an der GSI in Darmstadt gibt es Beschleunigeranlagen, die können genau diese neutronenreichen Kerne produzieren und damit können wir also dann Vorhersagen über die Sequenz der neutronenreichen Kerne in der Kruste eines Neutronensterns treffen. So, das nennt man dann auch hier die Neutronentrip-Dichte. Neutron-Trip-Density. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal an der Tafel stehen. Ab da ist es halt jetzt so, wenn wir jetzt über diese kritische Dichte gehen und dann zwar bis zu Dichten von ungefähr 10 hoch 14 Gramm pro Kubikzentimeter, da haben wir immer noch ein Gitter. Gitter aus diesen neutronenreichen Kernen. Wobei man zum Teil gar nicht mehr von Kernen sprechen kann, weil jetzt außenrum eben noch plus Neutronen herumschwirren. Also die Neutronen tröpfeln aus dem Kern heraus, können nicht mehr gebunden werden, sind frei. Plus Neutronengas. Und Elektronengas. Natürlich. Ja, um die Ladung der Kerne abzuschirmen. So, und dann hier, ab da wird der Druck so groß, dass auch das Gitter dann schmilzt und weg ist. Also dann bei Rho größer ungefähr 10 hoch 14 Gramm pro Kubikzentimeter. Da haben wir dann eben einen flüssigen Kern. Kein Gitter mehr. Das heißt, hier haben wir dann erstmal vorliegen Proton, Neutron und Elektron. Ja. Und dann plus vielleicht noch andere exotische Teilchen, die wir heute diskutieren wollen. So, noch ganz kurz zur Gitterstruktur. Es gibt ja auch sogenannte akkretierende Neutronensterne, die heizen die Hülle auf. Und demzufolge kann es eben passieren, dass das Gitter dann anfängt zu schmelzen. Also dass wir hier dann im Prinzip nicht nur eine feste Struktur, im Prinzip Kontinente haben, feste Strukturen, sondern dass wir obendrauf noch einen Ozean haben an Flüssigkeit, wo das Gitter schmilzt. Das wollte ich noch ganz kurz diskutieren. Also das Gitter kristallisiert oder Gitter kristallisiert oder schmilzt bei T um gleich 0. Bis jetzt haben wir angenommen, T ist ja gleich 0. Ja. Ja. Die Frage ist, ob bei dem Druck, ob wir da noch einzelne Protonen, Neutronen und so weiter unterscheiden können. Also man nimmt es normalerweise an, denn hier haben wir noch nicht Grundzustandsdichte erreicht. Also Grundzustandsdichte, Kernmaterie, das ist eben ungefähr 2,5 bis 2,8 mal 10 hoch 14 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, dieser Übergang findet statt bei ungefähr halber Grundzustandsdichte. Also da können wir am Anfang können wir noch durchaus wahrscheinlich von Protonen, Neutronen, Elektronen sprechen als Quasiteilchen. Bei höheren Dichten ist es die Frage. Und das wird halt heiß debattiert. Werden wir dann auch noch besprechen, wenn wir jetzt dann diese nächste Woche Quarksterne besprechen, was das entscheidende Kriterium ist, dass ich von einem zum anderen umschalten kann. Also das Gitter schmilzt auch bei endlichen Temperaturen, also zum Beispiel bei akkretierenden Neutronensternen. System. Und das Maß der Dinge ist, also das passiert, wenn eben die thermische Energie bei E thermisch ist ungefähr E Coulomb, würde man erwarten. Und der entsprechende Faktor, den man dann einführt, ist ein Faktor Gamma. Genauer, also Gamma, ein kritischer Wert für Gamma, der ist dann definiert als die Coulomb-Energie über die Temperatur. K. Boltzmann ist gleich 1 gesetzt, also die thermische Energie. Und das ist dann gerade Z Quadrat, E Quadrat über R mal T. Wobei R halt der typische Abstand ist der Ion. Und das kann man natürlich wieder umrechnen in eine Dichte. Weil die Dichte ist ja gerade gegeben 1 durch 4 Pi Drittel R hoch 3. Kann ich es ummünzen in Dichte. Also es geht irgendwie wie N hoch ein Drittel. Kann man da einsetzen. Und wie hoch ist dieser Gamma-Faktor? oder berechnen wir erstmal daraus die Schmelztemperatur. Also die Schmelztemperatur, T Schmelz, das kann ich dann umstellen und umschreiben und das Gamma einsetzen und man bekommt heraus 10 hoch 3 Kelvin mal Rho hoch 1/3 in CGS-Einheiten. Ich schreibe mal hin hier CGS. CGS-Einheiten mal Z hoch 5/3. Das kommt hier durch die Dichte rein. Und was wir hier annehmen, ist, dass Gamma C ist gleich 170. Also nicht ungefähr 1, sondern 170. Gibt es mehrere Abschätzungen. Gab also schon 1910 hat der Herr Lindemann schon Abschätzungen gemacht und kam also auf einen Gamma-Wert von 40 bis 75. Dann später hat man die Modelle verfeinert und jetzt so der aktuelle Wert, den man so aus Monte-Carlo-Simulationen kriegt, ist eher so im Bereich von Gamma ist 170. Nichtsdestotrotz sind wir hier auf einer Skala von 10 hoch 3 Kelvin, wenn wir also 1 Gramm pro Kubikzentimeter haben. Wenn wir also jetzt hier diese Dichten hier einsetzen, zum Beispiel, was nehmen wir denn, was gut durch 2 teilbar ist, 10 hoch 12 Gramm pro Kubikzentimeter, dann sind wir also hier beim 4 Größenordnung mehr, 10 hoch 7 Kelvin. 10 hoch 7 Kelvin ist ein KeV. Das ist so ein Bereich, den man, ja, wo man zum Beispiel in intergalaktisches Plasma antrifft. Das hat so Temperaturen bis 1 KeV. Wenn ich auf so einen akkretierenden Neutronenstern gehe, dann habe ich typischerweise, könnte ich sogar vielleicht so 10 hoch 8 bis 10 hoch 9 Kelvin haben. Das heißt also, das Gitter kann durchaus dann hier bis 10 hoch 12, 10 hoch 13 fast vollständig dann schmelzen. Ja. Gut, das war's zum Gitter. Ja. Gut, das heißt aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mir dann Supernova-Materie angucke oder Neutronensternkollision, wo ich also Temperaturen erwarte, die liegen im Bereich von ein paar MeV. Und MeV sind 10 hoch 10 Kelvin. Da ist also definitiv keine Kruste mehr da. Also wenn ich, selbst wenn ich jetzt 10 hoch 15 Gramm pro Kubikzentimeter hier einsetze, bin ich bei 10 hoch 8 Kelvin. Also bei 10 hoch 8 Kelvin ist kein Gitter mehr da. Kann ich also getrost vernachlässigen. Das ist also dann im Bereich von 10 KeV. So, das war's zum Gitter. Jetzt gibt es aber noch eine interessante Struktur. Die Gitter, die habe ich Ihnen unterschlagen, nämlich eine sehr interessante Struktur, die sich hier auftut, mit diesem Gitter aus Kernen plus dem Neutronengas. Und der Übergang von diesem Gitter aus Kernen plus Neutronengas in diesen flüssigen Kern aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Und zwar findet man dazwischen drin ganz interessante Strukturen, gerade so um 10 hoch 14 Gramm pro Kubikzentimeter. Also Rho ungefähr, schreiben wir mal 10 hoch 13 bis 10 hoch 14 Gramm pro Kubikzentimeter. Da findet man geometrische Strukturen. Durch diesen Phasenübergang. Ich mache hier einen Phasenübergang von diesem Gitter zu einem Nichtgitter. Und das ist streng genommen ist das ein erster Ordnungsphasenübergang. Also ich kann so einen Ordnungsparameter im Prinzip definieren. Da habe ich Gitter, da habe ich kein Gitter. Also das ist erste Ordnung. Strukturen durch Phasenübergang. Und diese Strukturen, denen kann man auch schöne Namen geben und in der Fachpresse, nicht in der Fachpresse, also in den Fachjournalen heißen die Pasta-Phasen. Ja, Pasta in the Crust sozusagen. Ein gängiger Fachbegriff. Wie sehen diese Pasta-Phasen aus? Und zwar starten wir also hier erstmal mit einem Gitter, haben also hier die reine Gitterstruktur, ja. Haben also erstmal hier nur das Gitter. Und am Ende hier haben wir dann ein Fluid, den Kern. Kernbereich. Und zwischendrin haben wir dann, was zuerst passiert ist, dass also in dem Gitter plötzlich Blasen auftauchen dieser neuen Phase. Also haben wir erstmal hier Blasen. Dieser neuen Phase, die auftauchen. Also hier haben wir das Gitter, das ist also eine homogene Struktur mit Gitter. Male ich mal so. Und dann haben wir Blasen da drin. Das heißt, wir haben also jetzt hier so einzelne lokalisierte Bubbles, die dann voll sind mit dieser Flüssigkeit. Um das Gitter herum. Blasen. Dann werden die Blasen werden sich annähern, werden immer dichter werden und werden dann Stäbe machen. Also dann habe ich hier Stäbe. Also dann habe ich hier so Stäbe. Die sind dann wahrscheinlich auch orientiert. Und zwischendrin habe ich dann noch das Gitter hier drin. Ja, und dann brauche ich hier noch mehr Platz. Und dann werden die Stäbe werden sich auch aneinander schließen zu Platten. Platten, dann habe ich also hier so Platten dieser Phase hier sitzen. Und außenrum habe ich dann noch das Gitter. Platten. Und dann dreht sich das Ganze um. Also dann habe ich, dann überwiegen die Platten der Flüssigphase gegenüber der Gitterphase. Und dann dreht sich das Ganze um. Dann habe ich also Stäbe von Gitter in einem Hintergrund dieser Flüssigkeit. Also ich kriege dann auch wieder Stäbe. Aber die Stäbe sind jetzt aus diesem Gitter. Und außen herum habe ich dann eben die Flüssigkeit. Also wieder Stäbe. Und dann habe ich eben Löcher im Prinzip. Also ich habe dann hier Löcher, wo dann eben diese Gitterphase ist. Und außen herum habe ich dann diese flüssige Phase. Habe ich dann also wieder, also im Prinzip dann Antistäbe und Antiblasen. Und ganz klar, wie man das dann terminieren muss. Also die Blasen, das sind natürlich die Fleischbällchen oder die Meatballs in Meatballs, also Fleischbällchen. Meatballs. Meatballs. Dann haben wir hier natürlich die Spaghetti-Phase. Und dann haben wir hier die Lasagne-Phase. Und dann drehst du das Ganze rum, das ist ganz klar, das ist dann die Antipasta-Phase. Das sind die Antipasti. Und hier haben wir dann die Löcher, das ist dann der Schweizer Käse, der oben auch drauf kommt. Schweizer Käse. Ja, und im Englischen ganz klar sind das Meatballs, Spaghetti, Lasagne, Antipasti und Swiss Cheese. Ja, und dann kommt hier hinten dann der Kern. Ne? Hier, flüssiger Kern. Hier hinten. Ja. Ja, das ist also die Pasta in der Kruste. Die sieht dann so aus. Welche Struktur wirklich auftreten, welche nicht, hängt natürlich mit dem Zusammenspiel zusammen der Oberflächenenergie und der Coulomb-Energie. Also man muss im Prinzip die Energie minimieren, die totale Energie, und muss eben dann diese Coulomb-Energie mit reinnehmen. Ja, es ist also hängt also ab von der Oberflächenenergie. E Surface und Coulomb-Energie natürlich. So ein Wechselspiel zwischen beiden. Nun, die Oberflächenenergie, die kennt man nicht so relativ gut. Also man kann natürlich Fits machen an Kernen und kann eben gucken, wie dick ist der Kern, was hat der für eine Oberflächendicke und kann dann also die Oberflächenenergie ermitteln. Hier ist man aber jetzt in einem dichten Medium. Das heißt, man muss das, was man von Kernen gelernt hat, jetzt extrapolieren auf diese Kernmaterie und da die Oberflächenenergie bestimmen. Gibt es verschiedene Kernmodelle und es zeigt sich, dass diese ganzen Strukturen nur minimal irgendwie in der totalen Energie sich unterscheiden. Also es ist zwar klar, dass diese Strukturen entstehen können, welche jetzt genau auftreten und welche nicht, ist die Frage. Das weiß man nicht genau. Also es kann also durchaus sein, dass diese ganzen Phasen hier vorne nicht auftreten und gleich die Lasagne-Phase auftritt und dann gleich übergeht in die Blasenphase und dann in den Kern oder auch gar nicht. Ja, auf alle Fälle, wenn diese geometrischen Strukturen da sind, können die nochmal natürlich die Transporteigenschaften der Kruste ändern. Im Prinzip ist das sowas wie ein Flüssigkristall, der da vorliegt. Ich habe also dann so Kristalle, die in der Flüssigkeit irgendwie schwimmen. Und das Ganze kommt eben dadurch zustande, dass ich diese zwei Phasen habe hier. Und dass ich dann hier gemischte Phasen bilde und diese gemischten Phasen, wo die eine Phase und die andere Phase koexistieren, die minimieren sich halt so, dass diese geometrischen Strukturen entstehen, die dann das Minimum der Energie darstellen. Die versuchen einfach hier die Oberflächenenergie zu minimieren und die Coulomb-Energie. Und dann kommen diese Strukturen zustande. Ja, dazu noch Fragen? Pasta-Phase. Ja?
Könnte auch sowas wie eine Fusilli-Phase auftreten?
Eine Fusilli-Phase. Ob eine Fusilli-Phase auftreten kann, es gibt was Ähnliches, das heißt die Gyroid-Phase. Die kann auftreten. Also es könnten dann relativ komplexe Strukturen auftreten, wenn man also jetzt nicht nur zweidimensionale Simulationen macht, sondern volle 3D-Rechnung. Und das hat auch hier ein Doktorand mal hier in Frankfurt gemacht, der hat also dann auf Großrechner hier so 3D-Simulation gemacht, genau dieser Phasenstruktur hat eine neue Phase gefunden, eine Gyroid-Phase, wo also irgendwie die eine Phase um die andere so herumgewirbelt ist, Gyroid-Phase dann so bildet. Gibt's auch, ja. Könnte durchaus komplexer sein. Hm? Gut, ja, haben noch ein bisschen Zeit. So, das war es also zur Kruste. Jetzt sind wir also im flüssigen Kern angelangt und gucken uns jetzt mal an, was für Teilchen noch auftreten können in einem Neutronenstern. So, also gucken wir uns jetzt jetzt die Teilchen im Kern an, im flüssigen Kern. Und zwar wesentlich ist zu beachten, dass wir hier natürlich Beta-Gleichgewicht haben. Beta-Gleichgewicht Beta-Gleichgewicht, das heißt einfach zum Beispiel, dass diese Reaktionen eben stattfinden können. Proton plus Elektron geht über in Neutron plus Elektron-Neutrino. Ja. Nun ist es so, man kann das berechnen, bei T gleich 0 ist die mittlere freie Weglänge der Neutrinos so groß, dass die einfach rausgehen, die verschwinden. Also im Prinzip kann ich die dann auch vernachlässigen hier, also die Zahl ist nicht erhalten. Und was dann im Neutronenstern erhalten ist, sind diese Reaktionen, die hin und her laufen. Dass diese Neutrinos rausgehen, wird dann nahe noch wichtig für das Kühlen von Neutronensternen. Also im Prinzip die ersten ein paar Millionen Jahre, wenn der Neutronenstern noch einigermaßen warm ist, dann kühlt er hauptsächlich über diesen Prozess und emittiert Neutrinos. Aber wie gesagt, das sind Temperaturen, die liegen halt im Bereich von KeV. In dem Bereich können wir also ruhig annehmen, dass wir also einen kalten Neutronenstern haben, weil die chemischen Potenziale Größenordnung höher liegen. Typischerweise haben wir chemische Potenziale, die liegen im MeV-Bereich. Ein paar hundert MeV. Gut, also müssen wir uns hauptsächlich nur um diese Reaktion kümmern. Proton plus Elektron geht über in ein Neutron, das hatten wir uns ja schon angeschaut. Genauso gut könnte es, warum haben wir Beta-Gleichgewicht? Weil das eben Zeitskalen sind, die liegen im, hier in dem Fall, Neutron zerfällt in Proton plus Elektron. Das sind Zeitskalen von 15 Minuten. Der Neutronenstern lebt aber 10 hoch 10 Jahre. Also wir kennen Neutronensterne, die 10 hoch 10 Jahre alt sind. Das heißt, diese Reaktion, die Zeit ist lang genug, sodass diese Reaktionen stattfinden können und dann im Gleichgewicht sind. Aber auch, jetzt können wir uns natürlich andere Reaktionen überlegen, die stattfinden können. Ja, zum Beispiel könnten wir natürlich jetzt auch andere Baryonen produzieren. Das wäre dann zum Beispiel Hyperon. Hyperon. Und bei Hyperon könnte man zum Beispiel dadurch produzieren, dass wir sagen, wir machen ein Proton plus ein Elektron. Das geht über jetzt nicht in ein Neutron, sondern in ein Lambda-Hyperon. Und das Plus-Neutrino lassen wir wieder weg. Ja. Denn das Lambda hat die, im Prinzip hat die gleiche, hat Baryonzahl 1, Ladung 0, genau die gleichen Quantenzahlen, die essentiell sind für die ganzen Reaktionen hier auch. Ja. Und dann kann man natürlich das Ganze auch machen für Sigmas. Also jetzt könnte hier zum Beispiel stehen noch ein Sigma 0 oder ein Sigma 0 könnten wir hier hinschreiben, beziehungsweise könnten wir natürlich auch jetzt das Proton durch das Sigma 0 ersetzen. Also zum Beispiel könnte man schreiben, ein Neutron plus ein Elektron geht dann über in ein Sigma minus, entsprechend plus Neutrino, was rausgeht und so weiter. Ja. Kann man sich alles Mögliche zusammenbasteln, weil Seltsamkeit keine erhaltene Größe ist, können wir das einfach so ersetzen. Ja, normalerweise, das geht natürlich nur im Medium, im normalen Fall geht es natürlich nicht. Also da ist das ein sehr, sehr, sehr schwacher Zerfalls. Also das Lambda zerfällt natürlich gar nicht ein Proton, Elektron. Weiß jemand, was das Lambda zerfällt normalerweise im Vakuum, Particle Data Booklet? Zufällig. Nee. Es zerfällt normalerweise ein Proton und ein Pion. Also in dem Fall würde diese Reaktion wahrscheinlich intermediär eher so stattfinden, dass ich ein intermediäres Pion habe, was dann nahe wieder verschluckt wird vom Medium. Proton, Pion. Aber Hauptsache ist, also netto fängt dann diese Reaktion an zu wirken. Genauso ist es dann auch mit den Kaonen. Also die gibt zum Beispiel Kaonen. Also hier das Lambda, das hat, besteht aus einem U und einem D und einem S-Quark. Ja. Und das Sigma minus besteht dann entsprechend aus, jetzt das U-Quark ist positiv geladen, aus zwei D-Quarks und einem S-Quark. Und dann kann man das natürlich noch weiterspinnen. Mit zwei Strange-Quarks kommt man dann zum Xi, zum Beispiel Xi-Hyperon. Und dann Kaon, das K minus, das ist negativ geladen und hat ein seltsames Teilchen drin. Und zwar, jetzt muss ich aufpassen, das verwechsel ich immer. Das hat ein S-Quark und ein Anti-U-Quark, das K-. Daraus besteht es. Und das kann sich nun folgendermaßen bilden, dass zum Beispiel das Elektron einfach im Medium sich umwandelt zu einem K- plus ein Elektron-Neutrino, was rausgeht. Also normalerweise würden solche Reaktionen nicht stattfinden können, weil das Elektron ja eine viel, viel kleinere Masse hat als das Kaon. Das Kaon hat eine Masse von ungefähr 500 MeV, also eine halbe Nukleonmasse. Das Lambda hingegen, das hier, die Masse vom Lambda, ist 1116 MeV, also 180 MeV ungefähr schwerer als das Nukleon, eben durch das Strange Quark. Das sind also relativ, das ist ein sehr schweres Teilchen, das würde so normalerweise nicht gehen. Man sieht aber auch schon, wann würde das denn gehen, wenn jetzt die Energie des Elektrons irgendwie 500 MeV betragen würde, plus Delta, dann könnte sich das in K- umwandeln. Und genau diese Argumentation verwendet man auch jetzt, wenn ich in eine Zustandsgleichung dann diese Teilchenpopulation mir ausrechnen will. Das geht natürlich analog auch für die Quarks. Für die Quarks gilt es auch. Machen wir hier noch einen Kasten hin. Da kann ich natürlich zum Beispiel einen U-Quark plus einen D-Quark dann umwandeln in einen U-Quark plus einen S-Quark. Das D-Quark und das S-Quark haben die gleiche Ladung, minus ein Drittel, und das U-Quark hat ja Ladung plus zwei Drittel. Ja, das passt. So, gucken wir uns erstmal diese Umwandlung hier an. Da wissen wir ja, also im Gleichgewicht haben wir ja dann das μ-Proton plus das μ-Elektron ist dann gleich das μ-Neutron. Und das Neutrino geht raus, das hat keine erhaltene, ist nicht erhalten, hat auch kein chemisches Potenzial. Gut, und die Ladungserhaltung diktiert uns dann, Ladungserhaltung, die Anzahl der Elektronen muss der Anzahl der Protonen entsprechen. Das hatten wir vorher schon mal uns überlegt und ausgerechnet. Das ist äquivalent zu sagen, dass die Fermi-Impulse gleich sein müssen für Elektronen und Protonen, weil die Teilchendichte einfach gegeben ist, proportional ist zum Fermi-Impuls hoch 3. Gut, für Quarks können wir das dann auch hinschreiben, beziehungsweise dann entsprechend auch für Hyperon. Da müssen wir einfach dann sagen, wenn das im Gleichgewicht ist, dann ist eben das μ-Neutron gleich dem μ-Lambda. Ja, das chemische Potenzial, wenn das im Gleichgewicht ist. Wie ist das für Quarks? Für Quarks, diese Reaktion ist im Gleichgewicht, kann ich sofort ablesen. Also das μd ist dann gleich das μs. Und der Unterschied zwischen beiden, ich kann auch jetzt einen U- und einen D-Quark umwandeln unter Maßgabe eines Elektrons. Also das D-Quark wäre dann ein U-Quark plus ein Elektron plus ein Anti-Elektron-Neutrino, was dann rausgeht, ja, wenn ich mir die Reaktion angucke. Dann heißt es eben, dass das μd ist gleich das μu plus μ-Elektron. Das sind die beiden Gleichungen, die man dann eben die chemischen Potenziale der drei Quarks, umbauen entsprechend in 1 für die Baryonzahl oder Quarkzahl und Ladung. So, und wenn ich jetzt sagen würde, also diese chemischen Potenziale, die ich betrachte, sind sehr, sehr viel größer als die Quarkmassen. Und ich sage noch, die Gesamtladung ist 0. Dann folgt im Prinzip daraus, dass, wenn ich mir jetzt die Dichten angucke, das ist ja hier zum Beispiel, sieht man das, wenn ich gleiche Anzahl von U, D und S Quarks habe, habe ich neutrales Teilchen. Ja, also wenn zum Beispiel dann Anzahl der U Quarks ist gleich Anzahl der D Quarks, ist Anzahl der S Quarks, ist die Gesamtladung 0, das ist dann erfüllt. Und das heißt dann auch, dass alle chemischen Potenziale gleich sind. Und das impliziert natürlich dann unter Maßgabe dieser Gleichung, dass das elektronenchemische Potenzial 0 ist. Ich brauche keine Elektronen, um Ladungen zu erhalten. Das heißt es einfach. Also Quarkmaterie besitzt die interessante Eigenschaft, dass da keine Elektronen drin sind. Im Gegensatz hierzu, wo ich eben dann doch eine gehörige Portion Elektronen brauche, um die Protonen abzupacken. Schreiben wir das nochmal auf. Also die Ladung von U-Quarks ist plus 2 Drittel und die Ladung von den D-Quarks ist gleich der Ladung der S-Quarks ist gleich minus 1 Drittel. Und wenn ich diese gleichen Anteile habe, dann spricht man hier von Quarkmaterie. Oder, da wir eben gleiche Anzahl von S, D und U-Quarks haben, von seltsamer Quarkmaterie. Oder im Englischen dann Strange Quark Matter. SQM, seltsame Quarkmaterie. Strange Quark Matter, SQM, Strange Quark Matter. Ja, aber wann tritt das denn auf? Wann habe ich denn diese Umwandlung in diese anderen Teilchen? Das, um das für Hyperon zu beantworten, das geht nur relativ einfach, relativ. Auch für die anderen Hyperonen könnte man das machen. Bei Quarks wird es schon wieder schwieriger, denn da steckt jetzt ein Teilchenbild dahinter. Da steckt jetzt dahinter, was wir vorher schon diskutiert hatten, kann man dann überhaupt noch ab einer gewissen Dichte von Protonen und Neutronen sprechen? Muss man nicht irgendwann sagen, die haben eine Unterstruktur und die verschmelzen ineinander und wir haben nur noch Quarks vorliegen? Ne? Im Prinzip ist dieses alte Bild halt, ich habe halt diese Protonen und Neutronen, die bestehen hier aus zwei U-Quarks und einem D-Quark. Wann wandeln die sich um, dass die eben U, D und U-Quarks haben und zwischendrin sausen dann die Gluonen. Das wäre so der Übergang hier zur Quarkmaterie. Stellt sich heraus, das Bild ist eigentlich, also wurde sehr oft benutzt, in den 70er, 80er Jahren, ist aber mittlerweile nicht mehr das Bild, was unserem Bild der Quantenchromodynamik oder QCD entspricht. Das ist so das Bild, was man sich halt schön machen kann. Wir haben hier da Kugeln und da haben wir eben die Kugeln, die aufgeplatzt sind, mehrere Bestandteile in drei Kugeln. Das Bild ist etwas einfach, sagen wir es so. Ja, da müssen wir dann noch ein bisschen QCD machen. So, aber erstmal zu den Hyperonen, wann die auftreten können. Und dann kommen wir zu... zu den anderen Objekten. So, sind dazu noch Fragen zu diesen chemischen Potenzialen, die abzupacken sind? Gut. Also für Hyperon. Also wir haben ja eben gerade gesehen, dass das μ Lambda müsste dann entsprechend μ Neutron sein und es wäre dann μ Baryon, μ B. Und wir wissen, was die Energie des Teilchens ist, vom Lambda-Teilchen. Ja, das μ Lambda entspricht ja der Einteilchenenergie, also E Lambda von K. Und das ist gleich der Wurzel aus K² plus der Masse von Lambda zum Quadrat. Und das ist die Energie, die ich brauche, um Lambda-Teilchen reinzusetzen oder rauszunehmen. Das wäre in dem Fall, wäre das jetzt die Fermi-Energie. Also ich nehme immer das oberste Teilchen raus oder rein. Also ist das hier entsprechend die Fermi-Energie des Lambda-Teilchens. Und das heißt dann einfach, wenn also jetzt das, wenn das μ Lambda kleiner ist als die Masse vom Lambda, dann würde ich ja hier jetzt ein negatives k Quadrat bekommen, dann wäre das kf negativ. Dann ist also das kf gleich 0, kf Lambda gleich 0. Und damit ist die Dichte der Lambdas gleich 0. Wenn das jetzt gleich der Masse vom Lambda ist, dann ist das kf, dann habe ich das Kritische, also dann habe ich entsprechend kf Lambda gleich 0, wäre auch n Lambda gleich 0, aber wir hätten jetzt hier kritisch, also das ist jetzt der kritische Wert, gell? Kritische Dichte erreicht. Ja, das wäre also dann die Dichte Rho Lambda kritisch oder so, die ist damit erreicht, wenn diese Bedingung auftritt. Ja, und darüber hinaus ist klar, also μ Lambda ist dann größer als m Lambda, dann ist auch das kf Lambda größer 0 und dann ist entsprechend die Dichte der Lambdas größer 0. Ja, dann sind sie da. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ich müsste also jetzt mir angucken, wenn ich also so eine Zustandsgleichung ausrechne, ich berechne also jetzt hier das μ der Neutronen oder auch der Lambdas, also μ Baryon, als Funktion der Teilchendichte. Teilchendichte n oder auch dann die Massendichte Rho. Rho Baryon. Und das hat irgendeinen nicht trivialen Zusammenhang. Wenn ich Wechselwirkung mitnehme, sowieso, also das steigt dann irgendwie an. Und erreicht dann irgendwo hier den Wert. M Lambda. Und ab da habe ich Hyperon. Ja. Das heißt, das chemische Potential der Neutronen muss einfach nur diese Massendifferenz überwinden. Also ich starte hier bei Masse vom Neutron, starte ich im Prinzip. Muss nur diese Massendifferenz überwinden. Und dann treten Hyperon auf. Für ein freies Gas kann man das einfach mal ausrechnen, freies Gas, mit Ladungsneutralität. Das ist nicht so schwierig auszurechnen. Man findet für ein freies Gas, dass diese kritische Dichte für die Lambdas, na gut, das habe ich n gewählt, ist ungefähr die achtfache Grundzustandsdichte. Achtfache Grundzustandsdichte, also relativ hohe Dichten. Was man aber auch findet, ist, dass die kritische Dichte für die Sigmas, für die Sigma minus, ist ungefähr vierfache Grundzustandsdichte, also weniger. Das ist etwas verwunderlich, denn das Sigma minus ist ein bisschen schwerer als das Lambda. Die Masse hier vom Lambda ist 1116, die vom Sigma minus liegt irgendwo bei 1190. Die Masse vom Sigma liegt hier nämlich ungefähr bei 1190 MeV. Also da liegen nochmal hier fast 80 MeV dazwischen. Trotzdem tritt das Sigma minus früher auf als das Lambda. Irgendeine Idee, warum das sein kann? Keine Idee. Gucken wir uns nochmal die Bedingungen an für das Sigma-Meson. Für Sigma-Meson geht nämlich noch was mehr ein. da haben wir das Elektron noch stehen. Also die kritische Bedingung für das μ sigma ist eben nicht μ sigma ist gleich μ baryon, sondern μ baryon plus das μ Elektron. Ja. Und wenn das μ Elektron jetzt höher ist als 80 MeV, dann gewinnt es gegenüber dem Lambda. Und typischerweise in der Tat, μ e in der Größenordnung 100 MeV ist durchaus möglich. Und dann, wenn das der Fall ist, dann ist eben die kritische Dichte vom Sigma ist dann kleiner, vom Sigma minus ist dann kleiner als die kritische Dichte vom Lambda, obwohl die Masse größer ist. Ja. Ist das klar? Gut. Gut, dann kann man das auch fürs Kaon machen. Kritische Dichte für Kaon. Nun, Kaonen sind Bosonen, das heißt, man spricht hier auch von der Kaonenkondensation. Wurde heiß diskutiert in den 90er Jahren, weil die Kaonen eben Bosonen sind, bilden dann Bose-Kondensate, Bosonen. Kaonenkondensation. Da muss jetzt gelten, dass das μ k minus muss also gleich μ Elektron sein. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich μ Elektron im Bereich von 500 MeV, also der Masse des Kaons. Der Masse des K minus. Das kriegt man nicht hin. 500 MeV kriegt man nicht hin, das passt nicht. Aber, es wurde eben spekuliert, die Masse des Kaons könnte im Medium fallen. Also, Masse des Kaons wird zu einer effektiven Masse. Effektive Masse fällt im Medium, ist kleiner, ist dichteabhängig. Und zwar war die Überlegung aus Modellen für das Kaon, für die Kaon-Nukleon-Wechselwirkung, wenn man da eben die Masse des Kaons aufträgt über der Dichte, dann hat man hier den Vakuumwert, 500 MeV, und dann war die Erwartung, das fällt linear runter. Und zwar würde das ungefähr bei fünffacher Dichte, würde das die Null treffen. Das war so die Rechnung. Wobei man natürlich da dann sagen muss, also da wusste man nicht, ob man den Rechnungen noch irgendwie glauben sollte. Aber geht zumindest erstmal linear runter, die effektive Masse des Kaons. Und das elektronenchemische Potenzial als Funktion der Dichte geht aber so hoch und erreicht Werte so zwischen 100 und 200 MeV. Also das wäre dann hier das μ-Elektron. Und hier an diesem Kreuzungspunkt, da hätten wir dann die Kaon-Kondensation. Ja, also haben wir das Kaon. Und hier dann das Elektron. Und diese Linie dürfte ich dann gar nicht weiterzeichnen, sondern im Prinzip würde das dann wahrscheinlich irgendwie hier gerade weiterlaufen. Beides gleich. Also die Masse vom Kaon muss ja dann gleich μ Elektron sein, diese Bedingung, und die laufen dann zusammen weiter. Also eigentlich muss ich hier aufhören zu rechnen. Also, und die laufen dann hier zusammen weiter. Irgendwie. Gut, es hat sich gezeigt, dass wenn man dann verfeinerte Modelle nimmt von diesem Kaon im Medium, dass das dann doch nicht linear fällt, sondern ein bisschen vorher abknickt. Und der andere Effekt ist, wenn jetzt hier Sigma minus auftreten, vorher schon bei vierfacher Dichte hier, dass dann auch die Elektronen abgepumpt werden und sich in Sigma minus transformieren, dann geht das μ-Elektron auch runter, sodass sich die Kurven gar nicht mehr schneiden. Also brauche drastische Abfall der Masse im Medium. Ja. Und zurzeit ist es also so, dass man eher davon ausgeht, dass man eher Hyperonen hat als diese kauen Kondensate. Einfach aus der Maßgabe, dass man halt diesen starken Abfall in der Masse braucht. So, das war's erstmal zum hadronischen Teil. Ich würde dann eine kurze Pause machen, dann würde ich noch ein bisschen eingehen dann zum Quarkteil, beziehungsweise dann ein bisschen Wechselwirkung mitnehmen und Zustandsgleichung betrachten. Sind dazu noch Fragen erstmal zu den Hyperonen und der Kaonen? Gut, dann kurze Pause, ich wische die Tafel, machen dann gleich weiter. Gut, machen wir weiter. Jetzt gehen wir also wieder über das freie Gas hinaus und gucken uns erstmal ganz grob Zustandsgleichungen an für Kernmaterie. Wir wissen für ein freies Gas aus Neutronen das war eben die Rechnung von Oppenheimer und Volkoff. Von 1939 und die haben eben herausbekommen, dass die Maximalmasse ungefähr 0,7 Sonnenmassen beträgt mit einem Radius von ungefähr 9,5 Kilometer damals. Der Radius ist jetzt nicht so entscheidend, aber die Maximalmasse 0,7 MeV, die ist natürlich im Widerspruch zu der Messung. Zu gemessenen, ja, Widerspruch. Widerspruch zu Pulsarmassen. Ja, mittlerweile gibt es zwei Kandidaten, wo wir wissen, die Maximalmasse ist also hier, die sagt also ganz eindeutig, M max muss größer gleich sein zwei Sonnenmassen. Das wissen wir jetzt aus den Pulsardaten. Ja.
Welche Zustandswerten haben die denn da angesetzt? Weil ich habe das neulich halt mit anderen Mitteln nachgerechnet. Mit so einer nicht-relativistischen Zustandswerten, die wir ganz am Anfang hergeleitet haben. Und da kam es so auf 1, irgendwas.
Ja.
Also haben, was haben die für eine Zustandswerte genommen, um auf die 0,7 zu kommen?
Also die Frage war, was für eine Zustandsgleichung die genommen haben. Genau, die haben ein richtiges freies Neutronengas genommen, keine Polytrope, also nicht Gamma 5 Drittel gesetzt, aber auch nicht Gamma 4 Drittel gesetzt, sondern eine genommen, die dann dazwischen interpoliert. Also die volle Rechnung. Also freies Gas heißt in dem Fall hier, also ich setze die Energie der Neutronen an, die ist wirklich dann K Quadrat plus Masse vom Neutron zum Quadrat. Ohne die nicht-relativistische Näherung, die wird direkt angesetzt. Und dann kann man daraus, aus den Teilchen, kann man dann einfach den Fermidruck ausrechnen und die Energiedichte. Und wenn ich da jetzt hier den Druck über Energiedichte auftrage, dann geht es eben von 5 Drittel zu 4 Drittel. Also doppellogarithmisch. Ja? Dann knickt das hier irgendwo um. Ja. Wobei, wenn ich genau bin, geht es zum ganz anderen Limes. Muss ich das anders mal einzeichnen. Wie machen wir das denn? P ist gleich E. Also das geht erstmal so hoch und dann geht es so weiter. So. Und das hat man sich ja überlegt, dass das dann hier P ist proportional zu Epsilon hoch 5 Drittel hier unten sein muss. Und dann knickt es hier oben um. Und da ist dann P gleich ein Drittel Epsilon für den ultrarelativistischen Grenzfall. Und diese Zustandsgleichung, die haben die genommen und damit die Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Gleichung gelöst. Und damit kommt man auf 0,7. Wenn man eine Polytrope ansetzt, also das einfach stupide durchrechnet und nicht darauf achtet, dass irgendwann ja dieser Fermi-Impuls größer wird als die Masse des Neutrons oder an die Masse des Neutrons rankommt, dann kriegt man in der Tat irgendwas um eine Sonnenmasse heraus. Übrigens, die Zahlen, die ich Ihnen genannt hatte für die Hyperonen, das war dann eine Rechnung aus dem Jahr 1960. Das war Ambazumjan und Saakjan. Also zwei Wissenschaftler, die haben in den 60er Jahren ein freies Gas genommen aus Neutronen, Protonen, Elektronen, Lambda, Sigma Minus und so weiter. Die kamen dann auf die Werte, die ich angegeben habe, mit vierfache Dichte für Sigma Minus und achtfache Dichte fürs Lambda-Teilchen. Das würde aber die Maximalmasse noch reduzieren. Und warum würde das reduzieren? Ich habe neue Teilchen. Das heißt, ich habe neue Teilchen, die tragen natürlich zur Energiedichte bei, zur Masse. Aber die Impulse, die die besetzen, sind nicht oben die Fermi-Impulse der Neutronen, sondern die fangen bei Impuls 0 an und dann füllen die sich auf. Das heißt, der Beitrag zum Druck ist natürlich klein und der Beitrag zur Masse ist groß. Mit anderen Worten, wenn ich Druck über Energiedichte auftrage, für Hyperonen geht das Ganze nach unten, wupp. Weniger Druck bei gleicher Masse. Ja. Also generell ist es so, wenn ich neue Freiheitsgrade habe, würden die erstmal den Druck reduzieren. Wenn ich neue Teilchen habe, die ich dazu addieren kann. Wenn ich eine neue Phase habe, ist das eine komplett andere Sache. Dann habe ich eine komplett andere Zustandsgleichung, dann kann ich die Aussage nicht mehr treffen. Eine neue Phase könnte durchaus auch steifer sein. So, ja, also freies Gas geht nicht. Wir müssten also da schon Wechselwirkung mitnehmen. Also brauche Wechselwirkung. Gut, wir kennen die Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung relativ gut, zumindest bis zur Saturierungsdichte kennen wir die ganz gut. Also gucken wir uns Kernmaterie an. Kernmaterie. Und da kennen Sie das Tröpfchenmodell, um mal Kerne zu beschreiben. Das heißt, ich nehme erstmal an, ich habe gleiche Anteil von Neutronen und Protonen. Also Anzahl der Neutronen ist gleich Anzahl der Protonen. Keine Coulombkraft vernachlässige ich. Das und kein Coulomb und unendlich ausgedehnt. Ja, das ist natürlich idealisiert. Idealisiert, aber für Neutronenstern ist das genau das, was wir brauchen im Prinzip. Also bis auf Modulo jetzt die Elektronen, die noch reinspielen. Aber wir haben unendlich ausgedehnt und ist alles abgeschirmt. Im Prinzip brauchen wir uns um Coulomb-Energie erstmal nicht zu kümmern, dann nur um die Elektronen. Das ist genau das, was wir brauchen für Neutronenstern. Und beim Kern muss man natürlich dann Korrekturen machen, aber für Neutronenstern braucht man diese Korrektur nicht. Was wissen wir darüber? Wir können uns die Energie pro Teilchen angucken oder Energie pro Baryon. Das ist das E über A. A ist die Massenzahl der Kerne oder die Baryonzahl. Im Prinzip ist das nichts anderes als die Energiedichte durch die Baryondichte. Gesamtenergiedichte durch Baryondichte ist Energie pro Baryon oder E über A. Und das ist wiederum eine Funktion der Teilchendichte. Also jetzt müssen wir unterscheiden eben zwischen Energiedichte und Teilchendichte. Ist nicht mehr jetzt direkt proportional zur Massendichte, die einfach M mal N ist. Weil ich Wechselwirkung mit drin habe. Die Energiedichte kriegt das auch einen Zusatzbeitrag durch die Wechselwirkung. Also Energiedichte ist ungleich Rho, was M mal N ist. Ja, die Energiedichte hat eben dann im kinetischen Term, ganz normalen hier, plus eben einen Beitrag der Wechselwirkung. Und der wird jetzt wichtig. Gut, wenn ich jetzt die Zustandsgleichung mal auftrage, ich weiß nicht, wer von Ihnen hat das schon mal gesehen? E über A aufgetragen über die Teilchendichte. Kam das irgendwo in der Vorlesung bei Ihnen schon mal vor? Okay. Ist schon eine Weile her. Gut. Wir wissen, wie das bei ganz kleinen Dichten ist. Wenn also die Teilchen ganz weit entfernt sind, bei ganz hohen Dichten, dann muss das aussehen wie ein freies Gas. Also hier geht es hoch wie ein freies Gas. Hier. Freies Gas. Freies Fermi-Gas. Haben wir da bei kleinen Dichten. Wir wissen auch, wie es bei hohen Dichten laufen muss oder beziehungsweise bei Saturierungsdichte. Wie sieht es bei 1 aus? Bei Saturierungsdichte. Die Kerne sind stabil. Das heißt, da gibt es keinen inneren Druck, der nach außen drückt und den Kern eben platzen lässt, sondern der wird zusammengehalten. Der Druck muss null sein. Nun ist es so, dass der Druck proportional ist zur Ableitung dE über A nach dN. Ja, das hatten wir hergeleitet, kommt ein Faktor n Quadrat hier vorne rein. Ja. War, glaube ich, genau ein Faktor n Quadrat. Ja. Das heißt, wenn der Druck 0 ist, dann muss ich irgendwo hier eine Kurve haben, die irgendwie so geht, wo es 0 ist. So. Und wir wissen auch, wie hoch da die Energie pro Teilchen ist. Die ist minus 16 MeV. Das wissen wir vom Tröpfchenmodell. Bindungsenergie von Kernmaterie minus 16 MeV vom Tröpfchenmodell. Das ist gerade der Volumenterm aus der Bethe-Weizsäcker Massenformel. 8 MeV für Kerne. 8 MeV gehen ab von der Coulomb-Energie. Deswegen sind es 8 MeV für Kerne. Ohne Coulomb minus 16 MeV. Ja? Hier haben wir Grundzustand und der muss stabil sein. Das heißt, wenn ich nach links oder nach rechts wackel mit der Dichte, dann wird die Energie wieder höher. Also muss das irgendwie hier so ein Minimum haben. Ja, so muss das aussehen. Ja, und jetzt verbinde ich die beiden einfach. Das heißt, die Zustandsgleichung muss so aussehen und dann irgendwie hier hochgehen. Und ich weiß, bei hohen Dichten habe ich eben diesen harten Kern der Kernteilchen, habe ich dann also wieder eine Repulsion, da steigt der Druck wieder an und geht nach oben raus. Also hier habe ich dann eben Saturierung. Saturierungsdichte erreicht. Hier habe ich dann also die Kerne sitzen. Wenn man jetzt eine Analyse macht, werden Sie sofort feststellen, ja, wenn das wahr ist, dass die starken gleichen Druck ist, dann habe ich hier ja einen negativen Druck. Hier ist der Druck negativ. Das darf ich also gar nicht so einzeichnen. Das ist eigentlich eine instabile Lösung hier. Instabil. Hier ist es stabil, freies Gas. Und hier ist es stabil, Kernmaterie. Dazwischen nicht. Und das ist genau dieser Flüssig-Gas-Phasenübergang von Kernmaterie. Hier habe ich also dann ein Gas, hier habe ich Flüssigkeit. Flüssig-Gas-Phasenübergang von Kernmaterie. Das war genau der erste Ordnungsphasenübergang, der uns dann auch die Pasta-Phasen in der Kruste von Neutronenstern macht. Flüssig-Gas-Phasenübergang. Ich kann das auch als Funktion von μ plotten und diesen Plot, den sehen Sie vielleicht ab und zu in Vorträgen auch, wenn ich also jetzt auftragen würde, die Temperatur über die Baryondichte und gucke mir hier diesen Phasenübergang an, wo der liegt. Dann liegt der irgendwo hier und geht so hoch bis zu einer kritischen Temperatur. Und das μb entspricht natürlich gerade der Energie des Teilchens hier unten. Das ist die Masse vom Nukleon minus 16 MeV. Also das μb ist dann eben 900, also hier haben wir dann entsprechend ein, wie schreibe ich das mal, ein kritisches μb kritisch und das μb kritisch ist dann eben gerade die Masse vom Nukleon minus der Bindungsenergie E über A, Bindungsenergie bei Grundzustandsdichte N0 und das sind dann eben 938 weniger 16 MeV und das sind dann 922 MeV. Wenn das dann, ja. Und das geht hoch bis zu einer kritischen Dichte und die kritische Dichte, die liegt so ungefähr bei 10 MeV, grob. Das heißt, wenn ich also so ein Gas aus Kernen aufheizen würde auf 10 MeV, dann gehen die alle auseinander. Weil dann die thermische Energie der Bindungsenergie der Kerne entspricht 8 MeV. Also bei 10 MeV ungefähr. Hört die Kurve auf. So, das war es also zur Kernmaterie. So sieht es also aus, die Zustandsgleichung. Die kann man dann modellieren. Da gibt es verschiedene Ansätze dazu. Zum einen, was sehr populär ist und sehr oft gemacht wird, sind sogenannte Skirm-Kräfte. Sturmkräfte, da macht man einfach einen Ansatz. Also einen Ansatz und sagt einfach, also die Energiedichte, die hat halt den normalen kinetischen Term. Und dann sagt man eben, die Wechselwirkung, die geht dann wie eine Konstante mal der Teilchendichte hoch zum Quadrat zum Beispiel, plus einen anderen Term, da geht die Teilchendichte wie n hoch Gamma, plus weitere Korrekturterme. Ja, im Prinzip ist es dann, viele sagen, ein Funktional in der Baryondichte, also es ist einfach ein Ansatz wie soll man das sagen, in Potenzen von n der Teilchendichte. Ja. Das kann man natürlich, also das klingt jetzt so einfach, aber man kann das also richtig dann voll ansetzen mit allen möglichen Korrekturen, Coulomb, Symmetrieenergie, Oberflächentherme und kann damit auch Kerne ausrechnen, kann die Parameter anpassen und kann dann Kernmaterie ausrechnen, ohne Gradiententherme oder so. Und kriegt dann natürlich auch eine Beschreibung hin hier von dieser Zustandsgleichung und kann damit dann Neutronensterne ausrechnen. Und in der Tat, also durch den hohen Druck, Sie sehen, das steigt hier an, je stärker das ansteigt, desto höher ist der Druck, und dann sagt man, desto steifer ist die Zustandsgleichung. Im Prinzip, desto mehr Druck muss man aufwenden, um Materie zu komprimieren, um zu hohen Dichten zu kommen. Deswegen sagt man, die ist steif. Leistet Gegendruck, lässt sich nicht komprimieren. Und je steifer die Zustandsgleichung, je weniger sich Materie komprimieren lässt, desto mehr Gegendruck sie gibt, desto größer kann die Maximalmasse von Neutronenstern werden. Gut, das impliziert natürlich, dass wir so ein Modell haben von Neutronen, Protonen und Elektronen, was wir bis zum Kern durchverfolgen können, bis zur Maximalmasse. Und es zeigt sich, bei zwei Sonnenmassen kommt man da in Bereichen zwischen 4, 5, 6, maximal 8-fache Kerndichte. Das sind so die Dichten, die man maximal haben kann im Inneren eines Neutronensterns. Wenn man zwei Sonnenmassen als Limit nimmt. Maximal 8 Sonnenmassen. 8-fache Kerndichte. So, ein anderes ist dann relativistische Feldtheorie. Und dazu gibt es dann auch eine Übung. Das heißt, man sagt, aus die Wechselwirkung ist dann, die Wechselwirkung ist dann eine Wechselwirkung, die einmal abhängt durch ein Skalarfeldaustausch. Sigmafeld, Skalarfeld, ich schreibe mir ein Skalarfeld. Das attraktiv ist, E Sigma, plus einen Term, der vom Vektorfeld abhängt. Und an das koppeln die Nukleonen an. Und das kann man also klassische Feldtheorie, semiklassisch kann man das voll durchziehen und kann daraus dann entsprechend so eine Zustandsgleichung thermodynamisch konsistent herleiten. Und man fängt dann also an mit dem Lagrangien. Lagrangien, der hängt dann eben ab von diesem Sigma-Feld und von diesem Vektorfeld und eben dann auch von den Nukleonen. Also im Prinzip dann auch von der Nukleondichte, wie soll man das hinschreiben, also von Psi-Nukleon mache ich dann also so eine Yukawa-Ankopplung, die einfachste, die eben geht, und kann dann daraus mir den Energieimpulstensor berechnen. Der ist dann eben entsprechend auch eine Funktion von Sigma, V, μ und diesen Feldern. Beziehungsweise dann kann ich das ummünzen, diese Felder, schreibe ich dann oben in entsprechende Dichten, in die Baryondichte. Und daraus kriege ich dann die Zustandsgleichung P ist P von Epsilon. Wir hatten das ja schon mal angesetzt, T-Menü als ideales Fluid für die Lösung der TOF-Gleichung. Wenn ich also jetzt aus dem Lagrangien den Energieimpulstensor herleiten kann und nehme das ideale Fluid, kann ich daraus dann die Energiedichte, Ausdrücke für die Energiedichte und Druckdichte herleiten. Die hängen alle implizit ab von diesen Feldern, ja, aber am Ende bleibt nur diese Relation dann übrig. Und es zeigt sich, dass das relativistisch formuliert eine ganz gute Sache ist. Was nämlich hier passiert, ist Folgendes. Ich brauche zwei Felder, sonst kann ich Kernmaterie nicht beschreiben. Das skalare Feld ist verantwortlich hier für die Attraktion. Das würde aber hier immer weiter runterlaufen und würde gar nicht aufhören. Das Vektorfeld ist für die Repulsion. Das macht also hier diesen starken Anstieg. Und dann habe ich also hier so ein Wechselspiel. Erst dominiert das skalare Feld, dann dominiert das Vektorfeld bei hohen Dichten. Und geht dann da hoch. Und je nach Maßgabe, wie ich die Kopplungskonstante wähle zwischen dem skalaren Feld und dem Vektorfeld, kann ich also hier dran schrauben, beziehungsweise hier dran schrauben, wie stark das hier herumgeht. Das hier übrigens, das nennt man auch das Kompressionsmodul hier, die Krümmung hier, Kompressionsmodul. Die ist also proportional hier zur zweiten Ableitung von E über A nach. Ja, das Kompressionsmodul. Oder die Kompressibilität von Kernmaterie, Kompressionsmodul. Es zeigt sich aber, dass dieses Kompressionsmodul wirklich nur das Verhalten hier herum beschreibt, aber das hochdichte Verhalten eben nicht unbedingt damit in Bezug zu setzen ist. So, aber da will ich gar nicht weiter in die Details eingehen. Das machen Sie dann in den Übungen für das skalare Feld. So, ja, aber jetzt haben wir natürlich eine Sache noch nicht diskutiert, nämlich Neutronenmaterie. Bei Neutronenmaterie sieht das Ganze anders aus. Nämlich Neutronenmaterie ist natürlich hochgradig asymmetrisch. Ich habe nämlich jetzt keine Brot, also im Idealfall heißt Neutronenmaterie, Anzahl der Protonen ist gleich 0. Und da kommt natürlich das Asymmetriepotenzial ins Spiel. Das Asymmetriepotenzial macht natürlich so, dass Kerne im Tal der Stabilität besonders stabil sind. Und wenn ich vom Tal der Stabilität weggehe, also die Proton-Neutron-Anzahl verschiebe, dass die energetisch ungünstiger sind, ungebunden sind. Und genauso passiert das dann auch mit Neutronenmaterie, wenn ich das dann so auftrage. Neutronenmaterie. Dann sieht die Zustandsgleichung ganz anders aus. N über N0. Das E über A, jetzt für Neutronenmaterie. Ich muss immer sagen, das ist minus der Nukleonmasse. Ja? Also die 0 habe ich natürlich hier auf 0 gesetzt. Minus der Nukleonmasse. Ne? Deswegen minus 16 MeV hier. Geht natürlich hier bei 0 los. Und dann am Anfang soll es losgehen wie ein freies Fermi-Gas. Das können wir wieder einzeichnen. Also freies Gas. Und das geht natürlich proportional zur Teilchendichte hoch 2 Drittel. Freie Fermi-Gas. Und dann kann man Berechnungen machen für das Neutronengas. Zum einen kann man einfach diese Theorien nehmen, die man hier hat, das GERM oder das relativistische Feldtheoriemodell, und kann einfach sagen, was sind die Vorhersagen für Neutronenmaterie. Stellt sich heraus, die sind total unterschiedlich. Also da kann man keine so große Sicherheit erwarten. Es gab aber in den letzten paar Jahren also Arbeiten, wurden auch in Darmstadt durchgeführt, die haben also effektive Feldtheorien benutzt und haben also wirklich die Neutron-Neutron-Wechselwirkung, die zwei Teilchenpotenziale genommen, angepasst und aufaddiert im Medium und haben dann folgende Zustandsgleichung rausbekommen. Die sieht dann so aus. So. Und zwar war das dann chirale effektive Feldtheorie. Aber auch Monte-Carlo-Methoden. Und zwar basiert die jetzt auf der NN-Wechselwirkung. Auf NN-Wechselwirkung. Ja. Während wir hier oben, hier bei denen, haben wir Kerne angepasst. Anpassung an Kerne. Und hier haben wir die Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung angepasst, also das Deuteron, Bindungsenergie vom Deuteron, die kriegt man zum Beispiel in dem Modell nicht hin, im Leichenkern, die kriegt man aber hier hin. Und die Behauptung ist im Prinzip, bis Saturierungsdichte ist das bekannt. Das ist also wirklich eine Neutronenmaterie. Und dann wird es halt hier breit. Also hier müssen wir das dann breiter zeichnen, dann läuft sie auseinander und dann weiß man nicht, wo es hingeht. Ungefähr bei Saturierungsdichte. Neutronenmaterie. Und das ist bekannt. Und dann geht es hier hinten irgendwie hoch. Und wie es dann so hoch geht, weiß dann eben keiner. Und da muss man dann unterschiedliche Modelle nehmen und sehen, dass man zwei Sonnenmassen hinbekommt. So. Vielleicht noch ganz kurz hier noch das N0, die Saturierungsdichte hin. Saturierungsdichte ist bei 0,15 Fermi hoch minus 3 aus dem Tröpfchenmodell. Und das entspricht einer Energiedichte, wenn ich jetzt, oder einer Massendichte von M Nukleon mal N0, ist dann 140 MeV pro Kubikfermi. Und das entspricht dann 2,5 mal 10 hoch 14 Gramm pro Kubikzentimeter. Zur Umrechnung. Okay. Das war's zur Neutronenmaterie. Wunderbar. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, dann kann ich noch ein bisschen was sagen über Quarkmaterie. Sind dazu noch Fragen? Gut. So, Quarkmaterie. Also Quarkmaterie. So, das Ganze ging ursprünglich los mit dem sogenannten MIT-Berg-Modell. Einfachstes Modell. MIT-Berg-Model. Und zwar wurde das so Anfang der 70er Jahre am Massachusetts Institute of Technology entwickelt, am MIT. Und das war, bevor man den QCD-Lagrangian vollständig da hat und aufschreiben konnte. Aber man wusste vorher schon, dass also Gell-Mann hat natürlich die Quarks schon in den 60er Jahren postuliert. Und man hat diese ganzen Hadronen gefunden und hat festgestellt, dass eben, dass man ein nicht triviales Vakuum hat. Also das MIT-Berg-Modell von 1974 zur Erklärung der Hadronenmassen wurde das eigentlich verwendet. Und zwar war die Idee relativ einfach, die ist eigentlich genauso, wie man so heute irgendwie grafisch immer noch sieht. Wir sagen einfach, bestehen aus Quarks. Hadronen entsprechen Quarks in einer Tasche. Also Quarktaschen. Also Hadronen sind nichts anderes als Quarktaschen. Ne? Quarktaschen. MIT Bag. Bag ist die Tasche. Quarktaschen. Ich habe also hier dann ein Proton, das besteht eben aus U, U und D Quarks. Dann kann man eben ein Neutron berechnen, das besteht aus einem U, D, D Quark und so weiter. Dann hat man das auch gemacht fürs Lambda und für Sigma, das besteht aus einem U, D und einem S Quark. Pion war dann eben ein U und ein Anti-D Quark. Kaon und so weiter war dann eben mit Strange Quarks. S oder ein K-, ja gut, S und was hat man da gehabt? Ein S und Anti-U zum Beispiel. Und was man gemacht hat, man hat einfach die Dirac-Gleichung gelöst. Also löse Dirac-Gleichung. Mit Quarks. Ja, das heißt, die haben also einfach gesagt, ich habe also jetzt hier meine Töpfe, da habe ich jetzt hier die Quarks vorliegen, U, D und S Quarks. Das S Quark ist ein bisschen schwerer, habe also hier das U und das D und das S Quark und kann da jetzt ein Teilchenenergien ausrechnen. Dirac-Gleichung lösen ist im Prinzip eine relativistische Schrödinger-Gleichung, kann ich ein Teilchenlevels ausrechnen. Kriegt man halt hier so Levels raus. Hier gleich, hier ein bisschen anders. Und dann kann ich hier eben die Quarks reinsetzen. Bis es eben passt. Ne? Ja, und die haben das eben nicht nur für drei Quarks gemacht, sondern gerade der Bob Jaffe, der hat also dann sich einen Namen dafür gemacht, der hat sich dann eben ganz, ganz viele Quarks angeguckt. Also auch dann Zustände aus 5 Quarks, das waren dann Pentaquarks, Zustände aus 4 Quarks, Tetraquarks. Werden ja heutzutage in der Forschung auch noch diskutiert. Oder dann, sein berühmtestes Teilchen war das H-Dibaryon mit 6 Quarks. Das wurde alles mit diesen Quarktaschen ausgerechnet. Das H-Dibaryon mit 6 Quarks hat 2 U, 2 D und 2 S Quarks. Und Sie sehen, in dieser Struktur sollte das wirklich die stabilste Konfiguration sein. Ja? Deswegen hat er damals postuliert, es könnte stabil sein. Wird immer noch danach gesucht. Bisher sind die Anzeichen so, dass es wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann nur eine Resonanz ist. Es gibt sogar Gitterrechnungen dazu. Ja, der Trick bei der Sache ist, dass die gesagt haben, ich habe diese Tasche außenrum. Wie modelliere ich denn diese Tasche? Ich sage einfach, die Quarks dürfen nicht raus. Das heißt, die haben Confinement, den Farbeinschluss modelliert. Modelliere Farbeinschluss. Farbeinschluss ist das Confinement. Das kann man bis heute noch nicht richtig modellieren. Das ist noch eines der großen Rätsel der QCD, das richtig zu verstehen, Confinement. Confinement heißt einfach, wenn ich die Natur betrachte, dann sehe ich eben keine einzelnen Quarks, sondern immer nur Hadronen, die zusammengesetzt aus Quarks. Und zwar so, dass ich keine Farbe sehe. Also ich sehe eben nicht die Gluonen, die rot, grün und blau sein können. Die haben Farbe. Sondern ich sehe immer nur die Hadronen, die farblos sind, weiß. Und wie modelliere ich diesen Farbeinschluss, das Confinement? Die Quarks dürfen nicht raus. Dürfen nicht durch den Rand, nicht raus. Das heißt, man hat entsprechende Randbedingungen gesetzt. An die Wellenfunktion, an Wellenfunktion der Quarks. Ja, man hat einfach gesagt, die Wellenfunktion, hier, ich nehme die Wellenfunktion bis zum Radius R mit, den habe ich entsprechend mit minimiert und sage, außerhalb von R ist die Wellenfunktion 0. Das ist die MIT-Bag-Randbedingung. Und damit kann man also dann solche Quarktaschen ausrechnen. Die haben noch mehr gemacht, die haben also auch noch so einen Gluonaustausch mitgenommen und haben den modelliert und noch einen Casimir-Term haben sie mitgenommen. Das sind aber alles so effektive Parameter. Es gibt noch einen wichtigen Term, den Sie mitgenommen haben. Und das ist ein Vakuumterm. Also Korrekturen. Ein Kluonaustausch. Im Prinzip haben die angesetzt, das ist so ein coulombartiges Potential zwischen den Quarks. Kriegt man also hier dann ein Alpha S, Feinstrukturkonstante der starken Wechselwirkung, die ist g Quadrat über 4pi. Das ist dann im Prinzip die Feinstrukturkonstante der QCD. Kannte man damals noch nicht so gut. Man wusste aber dann in Folgearbeiten, dass diese Kopplungskonstante laufen muss. Und zwar so, dass sie asymptotisch frei ist. Heute weiß man, wie dieses Alpha S läuft. Alpha S als Funktion von irgendeiner Energieskala läuft also so runter. Ist also hier ungefähr bei 0,5. Und hier unten bei 0,1. Und hier oben, das heißt eben bei einer Skala von 1 GeV, das heißt bei den Hadronenmassen, habe ich ungefähr ein halbes. Und hier unten, das ist die elektroschwache Skala, da habe ich ungefähr 0,1, also bin ich hier bei 100 GeV, elektroschwache Skala. Da gibt es Daten dazu, hier gibt es Daten und hier gibt es ganz viele genaue Daten. Kasimir-Term lassen wir mal weg. Aber was nur wichtig war, war eben ein Vakuumterm. Der war E-Vakuum. War proportional zum Volumen. Und die Proportionalitätskonstante davor, die hat man einfach B genannt für Berg. B mal V, war also der Vakuumterm. Also das B hat die Dimension einer Vakuumenergiedichte. Und das war einfach die Energie, die hier in dieser Quarktasche drinsteht. Und die Interpretation war so, ich habe also mein nicht-triviales Vakuum der QCD. Vakuum der QCD. Da schwirren Teilchen herum. Und aus diesem Vakuum der QCD schneide ich nun diese Tasche raus. Und setze hier meine Quarks rein. Ja. Und dadurch, dass ich diese Tasche ausschneide, wirkt von außen ein Druck. Ich habe hier was rausgeschnitten, hier ist aber irgendwie noch Therme. Also wirkt hier ein Druck, der entspricht gerade dem B. Der drückt also hier auf diese Tasche drauf. Und es gibt einen Gegendruck dadurch, dass sich die Quarks bewegen. Und dadurch balanciert sich das Ganze. Und von daher kommt dieser Vakuumterm. Man kann also in der Tat zeigen, dass der Druck, also wenn ich diesen Ansatz mache, dass ich so einen Vakuumterm habe, B mal V, dass ich dann wirklich in der Tat einen negativen Druck bekomme. Also der wirkt ja in die Richtung hier, das ist dann so gesehen negativer Druck, aber balanciert im Prinzip genau den Druck der Quarks nach außen, positiv, wird balanciert durch den Vakuumdruck nach innen. Ja. Und dieses B ist die MIT-Berg-Konstante. Und die haben Fits gemacht an die Hadronenmassen, haben also bis auf das Pion, Kaon, Lambda, Nukleon, Delta-Resonanzen, haben die alles gut hinbekommen. Und den Wert, den die damals rausbekommen haben, Fit von 1974, war, dass die Berg-Konstante 145 MeV entspricht. Und das ist so der kanonische Wert, den man überall trifft. Es gab dann noch andere Untersuchungen, man hat dann auch zum Beispiel JSI Fits gemacht im MIT-Berg-Modell. Da hat man dann höhere Werte gefunden. Also das waren Hadronen hier, die ursprüngliche Fit, Hadronen. Es gibt aber dann noch andere Fits, die kommen auf 235 MeV und da wurden also JSI angefittet. JSI und also schwere Hadronen, da fand man also höhere Werte der MIT-Berg-Konstante. Von daher variiert man diesen Parameter klassisch in der Literatur. In den 80er, 90er Jahren hat er den Wert halt zwischen diesen beiden Extremwerten hin und her variiert. So, ich glaube, ich bin schon über der Zeit. Na, noch nicht. Gut. Gut, ja, das ist also das MIT-Berg-Modell, das ominöse. Ist im Prinzip ein ganz einfaches Modell, wenn wir dann noch ein bisschen mehr jetzt QCD besprechen. Sehen wir halt an auch, dass das ein sehr einfaches Modell ist. Ja? Also was ist denn hier mit dem Vakuum der QCD gemeint? Das sind eben diese nicht verschwindenden Vakuum-Erwartungswerte der Quarks, die hier auftauchen. Die werden aber in diesem Modell gar nicht modelliert. Ich habe hier freie Quarks, die hier rumschwirren. Ja? Und nehme alles, was nicht perturbativ ist, schmeiße ich in diesen einen Parameter B im Prinzip rein. Ja? Und von daher ist das Modell halt sehr einfach und durchaus verbesserungswürdig über das, was wir die QCD heute wissen. Noch Fragen zum MIT-Berg-Modell? Dann machen wir nächste Woche weiter, gucken uns dann Quarksterne an und Hybridsterne und diskutieren verbesserte Modelle für Quarkmaterie. Ja. Das Programm für nächste Woche. Gut.